Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Equal Care Podcast im neuen Jahr aus dem völlig verschneiten Hamburg. Sehr ungewöhnlicher Anblick. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ich selbst tue mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer damit und könnte gut einfach nur in den Schnee gucken und noch so ein bisschen die Ferien verlängern. Aber ja, diese Zeit zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres ist ja auch irgendwie eine besondere, in dem eben tiefster Winter ist und die Welt oft einfach eigentlich sehr still steht. Ganz im Gegenteil zu diesem Tempo, was einem so im Außen wieder suggeriert wird, was man jetzt alles tun soll zum neuen Jahr. Ich merke ganz doll dieses Ruhebedürfnis, auch wenn ich viele Ideen habe und auch viel Vorfreude auf all das, was dieses Jahr kommen wird, privat, aber auch ja, beruflich, welche Angebote ich so haben werde, all die Menschen, die ich begleiten werde, darauf freue ich mich sehr. Also ein langsameres Tempo für den Januar ist, glaube ich, ganz okay. Schneller wird's von ganz allein. Und in dieser neuen Podcast-Folge habe ich endlich mal wieder mit meinem Mann gesprochen und sozusagen haben wir auch ein bisschen kurz innegehalten, hatten mal wieder die Chance, ein bisschen über unsere Equal Care-Fragen vielleicht auch teilweise zu reflektieren, angeregt durch Fragen aus der Feminist Motherhood Community. Das wollten wir schon länger machen. Mein Mann war früher mal regelmäßig zu Gast im Podcast. Wir haben das zuletzt, ich glaube, in der Schwangerschaft mit dem dritten Kind gemacht. Dann sind wir einfach nicht mehr dazu gekommen, haben es auch einfach nicht priorisiert, werden das auch in Zukunft ehrlicherweise, glaube ich, nicht tun, weil diese Zeit, die wir dafür uns nehmen müssten, uns dann einfach an möglicher gemeinsamer Zeit fehlt. Genau, aber heute oder in dieser Folge haben wir mal so ein bisschen zurückgeblickt auch auf 10 Jahre gleichberechtigte Elternschaft, unser 50-50-Modell, Equal-Care-Modell, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ehrlicherweise ist das ein bisschen egal. Das ist auch so ein Thema für sich, dieses, wie nennen wir das jetzt, was wir da machen. Haltet euch damit bitte nicht auf. Fangt einfach an, über Care-Arbeit zu sprechen, Aufgaben fair zu verteilen, euch mit der Wertschätzung für Care-Arbeit in eurem Leben zu beschäftigen. Das ist viel, viel, viel wichtiger, als wie ihr das nennt. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn ihr euch eben wünscht, Care-Arbeit fairer zu verteilen, Verantwortung gemeinsam zu tragen und als Elternteam auch wieder mehr in Verbindung zu kommen, dann begleite ich euch gerne genau dabei. Das mache ich ja in Paar-Coachings, aber auch in meinem Eltern als Team Online-Kurs und der startet jetzt wieder am 20. Januar. Der geht 4 Monate lang, maximal 20 Paare. Es gibt aktuell, Stand der Aufnahme, noch 9 freie Plätze für Paare, die sich mehr Equal Care in ihrem Alltag wünschen. Bis Sonntag, den 11. Januar, könnt ihr euch noch zum Early Bird Preis anmelden und dann spart ihr 15%. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude bei diesem Gespräch mit meinem Mann. Wie gesagt, die Fragen kommen aus der Feminist Motherhood Community und es ist auf jeden Fall eine Folge, die man sehr gut gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin hören kann und dann vielleicht auch ein bisschen ins Gespräch kommen kann über die eigene Equal Care oder noch nicht ganz so Equal Care Situation. Ja, herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du mal wieder nach jahrelanger Abwesenheit zu Gast in diesem Podcast bist.
Ja, vielen Dank für deine Einladung, Hannah. Ich habe es in meinen engen Zeitplan reinbekommen.
Ja, ich musste schon ein bisschen bitten, ne? Aber genau, wir haben das früher regelmäßig gemacht. Ich weiß gar nicht. Es gibt ein paar gemeinsame Folgen. Wir können mal die letzte in den Shownotes verlinken. Die war während der Schwangerschaft mit dem dritten Kind. Und danach hat das Leben uns verschluckt. Und ja, es gab einfach ehrlicherweise keine Priorität auf gemeinsame Podcast-Folgen und auch wirklich real sehr rare gemeinsame Zeit, abgesehen davon, dass wir die ersten 14, 15 Monate das Kind im Wechsel betreut haben, sodass wir keine gemeinsame Zeit hatten, die sich für einen Podcast geeignet hätte. Und naja, wir hatten schon mal irgendwie zeitig Großeltern, aber dann, naja, wir brauchen das uns hier nicht rechtfertigen.
Nein.
Hatten wir andere Prioritäten. Genau. Und dann hatten wir es auch Ende letzten Jahres einmal versucht, aber dann sind wir an einem spontanen Krankenkind gescheitert. Also wie das Leben so ist, es dauert dann einfach. Und heute ist es soweit. Ich habe Fragen aus der Feminist Motherhood Community oder vor den Frauen aus der Feminist Motherhood Community gesammelt. Ich glaube, wir, ja, mal gucken, ob wir wirklich alle schaffen. Kleiner Hinweis auf die Feminist Motherhood Community, verlinke ich auch in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, dann guck dir das mal an. Dann ist das ein sehr schöner Raum unter gleichgesinnten Frauen, in dem ja ganz viel Austausch und Support stattfindet. Genau, und ja, vielleicht fangen wir mit dem Rückblick so ein bisschen an. Eine ganz schöne Frage, die da gut passt. Ihr lebt ja fast 10 Jahre ein 50-50-Modell. Ja, verrückt, ne? Oh ja. Unser ältestes Kind wird dieses Jahr oder sehr bald schon 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, was macht das mit dir?
Wo ist die Zeit geblieben?
Ja.
Ja, schon, ne? Fühlte sich jetzt noch nicht so lange an.
So wie
an,
gestern aber, und ja. 100 Jahre gleichzeitig.
Genau, das ist eine gute Beschreibung.
Ich habe noch so lebhafte Erinnerungen an das Wochenbett, die Geburt, den ersten Tag.
Mhm.
Da hat es auch geschneit. Jetzt ist ja auch hier gerade ganz viel Schnee.
Ja.
Krass irgendwie. Also ja, ich gucke mir dieses Kind immer wieder an und denke mir so, hä, wer bist du eigentlich? So voll der coole Typ und gleichzeitig, wo ist dieses Baby geblieben, ne?
Ja.
Okay, also die erste Frage ist nämlich fast 10 Jahre 50-50-Modell. Was würdet ihr euren damaligen Ichs sagen?
Ui. Das wird schon, wäre so ein Satz, den ich sagen würde wahrscheinlich, weil ja, das wird schon, das wurde ja auch schon. Ich glaube, also für mich war das ja, also ich habe ja gesagt, ja, das finde ich gut und das machen wir auch so. Aber zwischen man sagt, man macht das auch so und man macht es dann auch, sind ja noch ganz viele Zwischensteps. Mhm. Weißt du, so und das, mein berufliches Umfeld fand das eher... Hä, wieso jetzt weniger arbeiten und wieso? Du hast deine Frau so zu Hause. Und das musste ich für mich vielleicht auch, also ich auch irgendwie klar bekommen, dass es mein Weg ist und nicht das, was alle um mich herum irgendwie finden, meinen Glauben zu wissen. Das war so ein bisschen Prozess auf jeden Fall.
Ja, du könntest deinem damaligen Ich jetzt wahrscheinlich so beruhigt auf die Schulter klopfen oder so, ne? Oh, und sagen, ja,
schon,
mach,
ne?
Mal. Ja, oder
klassisch
schon,
Norddeutsch, ja.
Ja,
wird schon.
Ja, aber ja, ich bin da auch ambivalent. Also jetzt lässt sich das ja leicht sagen. Und es, ja, ich bin wirklich zwiegespalten. Ich ermutige Menschen ja dazu, das zu machen. Und gleichzeitig, genau, ist es schon auch echt ein Prozess. Aber man kann das ja auch gar nicht trennen, finde ich, vom sonstigen Leben und wie das Leben sonst, weißt du, die 10 Jahre gewesen wäre. Da wären ja auch viele Herausforderungen gewesen. Und das mischt sich ja. Also ich glaube, die Herausforderungen, die wir jetzt so hatten, die, weißt du, die können wir ja gar nicht direkt von diesem Modell und unserer Aufteilung trennen, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja. Ja, hast du schon recht.
Also ich würde irgendwie einerseits sagen, gut, dass man nicht weiß, was man alles erleben wird, was man alles schaffen wird, welche Zweifel und Fragen und Ängste und so man haben wird. Aber das ist für mich gar nicht auf das 50-50-Modell um ihn bezogen, sondern auch auf einfach das Elternsein. Ich meine, es ist einfach krass.
Das stimmt.
Was wir die letzten 10 Jahre einfach also gemacht, geleistet, körperlich, emotional, aber auch, ja, ist einfach die krasseste Verantwortung, wenn ich, also ich mag, ich kann mir, es wird mir gerade wieder, also es gibt ja so Momente, in denen man das immer so bewusst wird und dann gruselt es einen ja fast so ein bisschen selber, finde ich, dass man denkt, oh mein Gott, was haben wir getan?
Ja, das stimmt, du hast schon recht, der Punkt Verantwortung ist schon stark. Gut, das haben jetzt alle Eltern, die ein Kind
genau,
bekommen,
ja, eben.
Verantwortung, uiuiui.
Ja.
Und man denkt ja, man hat sein Leben im Griff und unter Kontrolle, aber das ist ja nochmal ein völlig neues Level, weil da auf einmal jemand ist, ja, der das nicht für sich entscheiden kann. Aber nichtsdestotrotz, alles, was ich jetzt in der Zeit schon erleben durfte, in den 10 Jahren, hätte ich ja nicht erlebt, hätten wir nicht uns für 50-50 entschieden.
Deswegen, ja, oder anders halt, ne?
Oder, ja, klar, anders, aber vielleicht nicht,
ja,
so viele Momente und nicht so viele...
Naja, es hat schon einfach enorm viel Mut gekostet. Also was würde ich meinem damaligen... Ich sage, also schon irgendwie Vertraue...
sei mutig oder erlaub dir mutig zu sein, immer wieder dieses Familienleben ja letztendlich zu priorisieren, muss man ja sagen, oder einfach diese Zeit. Ach, das ist ja immer, das ist für alle Eltern, glaube ich, die Zerrissenheit zwischen, ne, wie viel Erwerbsarbeite ich und wie viel Zeit habe ich mit den Kindern. Das sind immer schwierige Entscheidungen und ja, da spielen Notwendigkeiten eine Rolle. Aber da, ja, also genau, ist es schon, ach, ich weiß auch gar nicht, es sind viele Gedanken, ne? Also unser Modell und so fühlt sich ja total sicher an, aber das Leben, finde ich, ist schon auch genau immer wieder herausfordernd. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie so einfach nur machen müssen, sondern wir müssen die Dinge schon auch immer wieder in Frage stellen. Wir treffen immer wieder große Entscheidungen für uns, für unsere Kinder, beruflich, Schulwahl steht jetzt hier gerade an, Wohnortwechsel steht nochmal perspektivisch an. Also das sind alles so Dinge, das sind, ja genau,
die kommen aber on top,
das ist jetzt, ne? Genau, es hat also mit diesem, was würde ich raten, ist einfach, ja, ich glaube auch einfach machen. Also Schritt machen für Schritt. Geht weiter sozusagen.
Genau, einfach selber machen. Und macht es einfach.
Ja, und macht es so, wie es sich im Hier und Jetzt am besten anfühlt und geht von da sozusagen Schritt für Schritt weiter, weil man weiß nie, was, ne, dann irgendwann später ist. Also man kann nur für den Moment immer wieder die, ja, vermeintlich beste Entscheidung treffen und dann muss man in unserem Leben auf jeden Fall immer wieder Dinge anpassen und neu justieren und irgendwie gucken, wie man es schafft, sozusagen. Also aber das ist jetzt genau auf alles bezogen, ne? Beruf, privat, ja. Okay, vielleicht spannende Frage. Ja, was beschäftigt euch denn immer wieder in eurer gleichberechtigten Elternschaft?
Gleichmäßig Zeit füreinander und für sich selbst und irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, oder?
Ja, ich frage mich auch, was sind denn die Dauerbrenner-Themen in einer, also was hat das mit Gleichberechtigung? Es gibt so Dinge, die verändern sich, die muss man nicht mehr besprechen, was so Aufgabenverteilung oder so diese Grundstruktur. Also wir müssen einfach nur noch immer wieder anpassen, was weiß ich, mal Arbeitstage, ne, wer macht, genau, wer hat wann die Kinder, wer arbeitet wann, wer übernimmt, ja, welche Sachen noch so. Aber Dauerthemen ist natürlich, ja, diese Balance immer wieder herzustellen, finde ich auch. Es passiert einfach durch die Kräfte des Lebens, dass man, genau, sowas wie Paarzeit ist sicherlich kontinuierlich leider weniger geworden. Zeit für uns alleine, ja, darum ist, das kriegen wir, glaube ich, da kannst du noch ein bisschen üben.
Ja.
aber wir kriegen das ganz gut hin, aber man muss ja natürlich auch immer wieder dafür sorgen.
Genau.
Ja, diese schon auch die Mental und Emotional Load Fragen, ne? Ich glaube, immer wieder darüber zu reden, wen belastet gerade was, was fühlt sich gerade nach Druck an, was ist gerade für wen anstrengend. Das würde ich sagen, das hört nicht auf.
Ja.
Gleichzeitig glaube ich schon auch, dass wir am Anfang ziemlich viel so Strukturen geschaffen haben, damit es wirklich 50-50 oder so gut wie möglich 50-50 läuft. Und das müssen wir nicht mehr machen. Wir ernten halt einfach auch, also finde ich, also jetzt, wir haben einfach diesen Alltag, in dem wir beide ziemlich gleich viel Zeit mit den Kindern verbringen und gleich viel Erwerbsarbeiten. Und ja, das ist irgendwie absolute, ne? Wie sagt man, genau, auch einen, so Leitplanken einfach sind. Ja. Ne? Also das stellen wir nicht in Frage. Wobei das ja meine Hauptsorge beim vor dem dritten Kind war, als das dieser Kinderwunsch-Thema war, da war es ja tatsächlich eine meiner Hauptängste, oder es hat mich richtig doll eingeholt, als ich dann schwanger war, dass das 50-50-Modell verändern würde, dass das nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, aufgrund eigentlich auch ökonomischer Notwendigkeiten.
Mhm.
Darüber habe ich in einer Folge im Herbst gesprochen, die verlinke ich auch mal in den Shownotes. Da habe ich so verschiedenste Phasen meiner Mutterschaft mal geschildert, in denen ich mit meiner kollektiven Prägung eigentlich von Mutterschaft in Kontakt gekommen bin. Genau, die verlinke ich mal. Das ist vielleicht interessant, wer die noch nicht gehört hat. Genau, und die nächste Frage passt dazu nämlich auch ganz gut. Was sind Themen, die uns beim ersten Kind beschäftigt haben, beim zweiten Kind und jetzt beim dritten, was Equal Care betrifft.
Okay.
Hm. Ja, also ich könnte kurz, also weil ich den Gedanken nicht verlieren will, ich glaube, beim ersten Kind haben wir wirklich diese, also da sind wir sehr naiv losgegangen und haben auch gedacht, ja, wir machen es einfach 50-50, indem wir die Zeit aufteilen, und dann haben wir gemerkt, das reicht nicht. Und dann haben wir also diese Grundstrukturen von unserer Verteilung der Aufgaben, dass wir ein Elternteam-Meeting, was wir dann nicht so genannt haben, aber ja, das, ne, wie wir uns organisieren, ja, damit es möglichst 50-50 läuft, und dass es sowas wie Mental Load gibt und so, das ist uns da ja erst bewusst geworden. Das gab den Begriff, glaube ich, da, oder der kam da vielleicht gerade auf, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der kam später auf.
Ja, aber schon so, dass, also diese, was du schon vorhin gesagt hast, mit Leitplanken einfach zu sagen, wer kümmert sich ganz stumpf, wer geht immer einkaufen, wer macht immer dies, wer macht immer das, wer kümmert sich um den Teil, wer kümmert sich um den Teil, damit das schon mal von vornherein klar war und nicht immer, ach, kannst du das
immer neu alles verteilt mal? Werden ja. musste. Ja, das genau. hat uns, haben wir gemerkt, das kostet so viel Kraft genau. und Zeit, schaffen wir nicht.
Das heißt, es war schon der Vorteil für, als nach Nummer 2, Nummer 3 war ja das Grundgerüst einfach da. Es war nur neue...
nur mehr Arbeit hinzuverteilen,
ja, sozusagen. Ja, genau.
Ja, bei Kind 2 weiß ich noch, dass das ja schon, dass wir da noch mal ein bisschen strenger sein mussten mit so Verteilung. Und natürlich hat man dann die Herausforderung, man hat einfach zwei, immerhin, also mit 3 Kindern auch eine Luxusperspektive, aber sozusagen 2 Erwachsene, 2 Kinder. Und da muss man dann auch ja wieder verteilen, ja, teilt man die Kinder irgendwie auf, wer ist nachts für wen zuständig, genau. wie früh sich darum kümmern, dass beide ins Bett bringen können, zusammen. So Geschichten. Also ich fand, das kann man jetzt nicht so ganz sagen, was hat uns da beschäftigt. Es war einfach durch die Umstände, es kommen einfach neue schon, Herausforderungen, ja. die man dann, ja, also mit denen man sich dann beschäftigt.
Erstmal die Herausforderungen auch verstehen, was jetzt die Herausforderung ist,
ja.
und welche neue Aufgabe sich dadurch ergibt oder welche neue Handlung man dann
ja.
anlernen muss.
Und ich glaube auch, da war die größte Veränderung, was Freizeit oder also diese Flexibilität war einfach plötzlich nicht mehr da. Ein Kind haben wir irgendwie noch, das war auch nicht immer möglich, aber ne, wir haben ein bisschen ignoriert, sag ich mal, dass wir ein Kind hatten an manchen Stellen auch. Wir haben viele Dinge einfach weiter so gemacht wie vorher
ja.
und das einfach überall mit hingenommen. Und also was jetzt Essen gehen oder ja, Festivals oder also irgendwie haben wir das einfach gemacht, auch die Art, also auch das Reisen oder so, das hat sich alles erstmal nicht verändert, aber mit 2 Kindern hat es sich dann, glaube ich, angefangen zu verändern. Ja, was bestimmt beim 3. Kind gibt es da so Equal Care-Themen. Ich glaube halt, es ist eher wirklich jetzt so ein Feintuning, was einfach bleibt, sind diese Mental und Emotional
Load-Themen.
Ja. Das werde ich auch immer wieder gefragt, so wie ist denn das mit Mental Load? Und da ist ja die Antwort einfach, also es gibt einfach Dinge, die man da tun kann, aber die Rollenbilder oder die Prägung des Rollenbildes, ja, bringt es einfach mit sich,
ja.
dass wir Frauen ja da sozusagen so zu sozialisiert sind, diesen Mental Load zu spüren, ja, und so krass verantwortlich zu fühlen, auch gerade für diese ganze emotionale Arbeit. Und da müssen wir natürlich auch immer wieder Bewusstsein hinschicken, finde ich, da reden wir einfach immer wieder drüber oder reflektieren ja, das dann, wie hätte das ja. anders laufen können oder ja, wie kann das sozusagen bewusst verteilt werden, also ja, das weiter sozusagen zu trainieren, dass du dich da einschaltest, sag ich mal. Also gerade ja. wenn wir beide da sind, ne, dann genau. gibt es schon manchmal das, dass wir in so ein Muster rutschen, dass ich dann irgendwie die Konflikte moderiere und du das Armbrot machst oder so. Und dann ist es schon so, dass wir das auch teilweise bewusst umverteilen. Ne? Und ich ja. dann sage, bitte übernimm mal. Ich mache die nicht am Menschen sich befindende Care-Arbeit.
Ja.
Klar, aber auch andersrum. Also klar, also ja, aber ich glaube, das sind schon so Sachen, wo wir noch ja, immer bewusster oder wie soll man sagen, werden oder uns mit beschäftigen. Aber ich schätze, das hört auch nicht unbedingt auf, weil man muss sich ja einfach auch abstimmen, wenn man ja, sich gemeinsam verantwortlich fühlt, ist das dieses ganze Kommunikationsthema ja einfach riesig. Und ja, überall genau. entstehen Missverständnisse. Also man muss halt einfach wirklich viel reden.
Viel ne? reden, ja.
Okay. Nächste Frage. Mich würde interessieren, wie euch die Auseinandersetzung mit sozialer Prägung als Einzelperson und auch als Paar geprägt hat. Wie hat sich eure Beziehung dadurch verändert? Was waren vielleicht auch Stolpersteine oder schwierige Momente, an denen ihr eure eigene Prägung stark gespürt habt? Ich habe dies ja von vornherein, also das ist irgendwie so ein Prozess, finde ich, dieses wahrzunehmen, aha, hier ist ein kollektiv geprägtes Mutter- und Frauenbild und immer wieder begegnet mir das logischerweise. Ich meine, die intensivste Auseinandersetzung war sicherlich so in den ersten 3 Jahren meiner Mutterschaft. Aber wie ich schon gesagt habe, da in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft mit dem dritten Kind hatte ich auch nochmal, also da hat es mich ja auch total nochmal eingeholt, dieses, ja, wie soll ich es beschreiben? Also ich bin die Mutter und dann muss ich dafür zuständig sein und bin vielleicht damit allein oder habe Angst, damit allein zu sein mit der Zuständigkeit für die Kinder. Solche Momente fallen mir jetzt ein. Schlechtes Gewissen ist, glaube ich, was, womit ich mich auch am Anfang meiner Mutterschaft einfach viel beschäftigt habe. Wenn ich beschlossen habe, nicht anwesend zu sein, nicht immer da zu sein, wenn ich es hätte können, sondern auch teilweise natürlich meine Erwerbsarbeit oder meine Freizeit oder so priorisiert habe, wenn wir auch Zeit hätten zu dritt verbringen können oder sowas. Also klar, ich glaube, das haben aber wir beide, haben viele Eltern, dass diese immer mal wieder eine Zerrissenheit eben, dass man denkt, jetzt müsste ich doch auch vielleicht da sein, wenn ich bei der Erwerbsarbeit bin. Und genauso denke ich es aber auch andersrum. Denke ich dann so, jetzt müsste ich doch eigentlich erwerbstätig sein, während ich mit den Kindern bin. Also ich weiß nicht.
Naja, aber das ist ja, kennt sich so drum, du kanntest das von zu Hause aus schon, dass beide Elternteile sich um die Kinder auch gekümmert haben. Und ich ja nicht.
Das stimmt.
So, ne? Also meine Mutter war zu Hause, mein Vater gearbeitet.
Meine Prägung war da relativ frei.
Du warst ja schon viel offener oder bewusster, dass man es so gut machen kann.
Ja.
Für mich war das so, ja, Mama war doch mal da. So, und es ist, war das meine Mutter, die da war. Und umso spannender finde ich es jetzt ja immer noch, da jetzt da zu sein, weil die Nettozeit, die ich jetzt mit unseren Kindern verbracht habe, schon ja weitaus höher ist, als ich mein Vater mit uns und mit mir und meinem Bruder verbracht hat. Und da breiten ja aber so Rollenbilder dann irgendwie gegensätzlich auf. So, das hat also Mama gemacht.
Aber ist das eher das? So dieses, was hat das mit dir gemacht? Hast du dann an dir gezweifelt? Also kann ich das als Vater, wenn ich hier das Kind schreit und sich nicht... Also hast du dann gedacht, vielleicht muss das eben doch die Mutter machen?
Beim ersten Kind eher.
Ja.
Bei Kind 2 und 3 wächst man ja herein in deine Rolle als aktives Elternteil oder aktiver Elternteil. Ich glaube, am Anfang war das schon so. Irgendwie, wenn es Probleme gibt... Ab zu Mama, das Kind ist einfach, also das ist einfacher, funktioniert ja. Aber es geht genauso mit mir. Das ist ja irgendwie auch, also ich habe daraus gelernt und durchgängig gelernt und lerne es ja immer noch. Bin jetzt einfach nur viel sicherer als beim ersten Kind.
Ich erinnere mich allerdings auch, dass du dir auch das erste Kind auch oft so geschnappt hast und gesagt hast, so wir gehen jetzt, wenn es wirklich ein bisschen schwierig war. Das hatte ja auch immer wieder irgendwie so Schreiphasen. Ja, und andererseits hat uns da auch geholfen, dass wir, ich glaube, nach einem halben Jahr beide die Flasche geben konnten. Und ich das auch ganz gut konnte eigentlich, oder ja, das mit dem Loslassen. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass mir das auch sehr geholfen hat, dass du gesagt hast, ach, lass ruhig los, ungefähr, das musst jetzt nicht du machen.
Ja.
Genau, weil das erinnere ich mich natürlich schon, dass das in mir auch so diese Frage war, können wir das wirklich 50-50 machen oder, da gab es noch nicht das Buch, das ich immer wieder empfehle, Mythos Mutterinstinkt, in dem dieser Mythos eben aufgearbeitet ist und so deutlich ist, alle wissenschaftlichen Belege eben auch dafür, warum es das nicht so ist, dass Mütter irgendwie da was besser können in Bezug auf Care-Arbeit. Aber das war mir damals, also das hatte ich natürlich so mir vorgenommen und gehofft. Aber ich hatte da ja erst angefangen, mich auch mit der Wissenschaft sozusagen dahinter zu beschäftigen. Und ich glaube, das hilft schon auch. Wissen hilft halt immer auch. Ne? Die Frauen, die damit jetzt anfangen und eine andere Wissensbasis haben oder die Paare, das ist schon auch irgendwie was anderes, glaube ich eben. Also insofern sind 10 Jahre dann doch ein bisschen eine Zeit, muss man sagen. Und das hat uns natürlich auch dann total, ich glaube auch diese Sicherheit, das Wissen, aber auch die Erfahrung. Also klar, dann ist das einfach bei weiteren Kindern viel, viel einfacher alles. Also wir haben wirklich da Also ich würde sagen, es lohnt sich, alles das, was ihr investiert oder was ihr da an Basis sozusagen schafft. Weil wir wurden da ja auch teilweise noch so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, na, mal sehen, wie lange ihr das so durchzieht, ja, genau, als sei das so ein Experiment, dass wir dann irgendwie vielleicht mal, als wenn, ja, so ein, zwei Jahre so machen und dann werdet ihr das aber sicherlich lassen. Also eigentlich ist, hatte ich so das Gefühl, das haben wir viel als Feedback so durch die Blume bekommen.
Ist sicherlich auch so ein Zeitgeistthema, dass es jetzt in unserer Bubble jetzt aber völlig normal ist, was auch schön ist.
Ja, das stimmt. Ja, und wie sich unsere Beziehung dadurch verändert hat, ich denke, es ist verbindend, oder? Also diese Aufgabe gemeinsam zu bewerkstelligen, es ist auch eine Riesenherausforderung.
Erzeugt aber auch einen Perspektivwechsel. Also gerade beim ersten Kind dieses, ich kann das ja auch und es ist nicht Mama, die Mutter muss das alles stemmen, wenn es um Care-Arbeit geht, sondern ich kann es ja genauso gut.
So, die nächste Frage ist, wie geht dein Mann mit möglichem Gegenwind, insbesondere von anderen Männern, um, da er ja einen anderen Weg geht als viele andere, bezogen auf Führungskräfte, Kollegen, Bekannte, Freunde. Ja, wie gehst du oder bist du mit Gegenwind umgegangen? Bekommst du Gegenwind?
Ich glaube, in der letzten Zeit nicht mehr, aber ich erinnere mich noch, beim ersten Kind, als klar war, dass ich auch in Elternzeit gehen werde, auf dem Flur von der Arbeit immer so, hier schön Freizeiturlaub machen und hast du nicht gesehen und also sehr, sehr belächelt. Und dann, als ich nach der Elternzeit wiederkam und dann wieder in die Branche einstieg, nach einer bisschen längeren Zeit, dass dann alle sagt, na, ach, schön, dass du wieder da bist, wie geht's dir so, tülülü. Und dann im Nebensatz dann, sag mal, hast du nachher nochmal Zeit auf einen Kaffee mal erzählen, wie du das organisiert hast, weil wir kriegen jetzt auch ein Kind und wir würden das auch gerne so machen oder ich würde es so gerne machen. Da war so ein bisschen, der Gegenwind war schon irgendwie da, aber nicht, dass man das irgendwie, dass man dafür ins Abseits gestellt wurde, sondern eher belächelt, warum er denn seine Männlichkeit aufgibt und jetzt in die Care-Arbeit wechselt oder so.
Ja, also Unverständnis eigentlich.
Dann. Ja, genau, Unverständnis. Und dann aber der Boomerang kam, also dann, hast du mal Zeit, mal drüber reden? Also wie hast du das organisiert und wie hast du das angesprochen mit der Elternzeit? Und
und sonst im Freundeskreis und so, glaube ich, gab es keinen
gar nicht. Also ich habe auch im gesamten Freundes- und Bekanntenkreis kam jetzt nichts Gegenteiliges, aber das scheint wohl so, dass unser Freundes- und Bekanntenkreis sehr
absolut. Und ich glaube auch, dass das eher Anerkennung sogar gibt, oder? Glaube schon, ne? Das ist,
ich fand jetzt auch in den letzten Jahren, wenn eins der Kinder mal krank war und ich dann Arbeitstermine abgesagt habe deswegen oder Kundentermine abgesagt habe, kam irgendwo, ach Mann, wie doof, wie blöd. Und ja, ach, gar kein Problem, natürlich, mach mal. Das war, gab es auch auf jeden Fall, gab es nochmal ein Wechsel in der gesellschaftlichen Meinung. Doch, würde ich schon sagen, in den letzten 10 Jahren.
Und hat sich das für dich verändert? Also ich meine, klar, es war ja auch nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Ursprünglich hatte ja schon auch was damit zu tun, dass du, also ja, dass das beruflichen Verzicht bedeutet hat. Das war, glaube ich, so das Schwierigste, ne?
Ja, man definiert sich auch über die Arbeit, oder?
Also ja, absolut. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie würdest du es eigentlich heute sehen? Du hast jetzt ja auch eine Phase hinter dir, wo du im Grunde mehr Care-Arbeit übernommen hast im Vergleich zur Erwerbsarbeit. Und wie würdest du sagen, also worüber, also identifizierst du dich über beide Bereiche gleich stark? Also identifizierst du dich vielleicht sogar mehr mittlerweile über dein Vatersein?
Also mindestens gleich stark, glaube ich. Vielleicht gibt es ab und an mal so Ausschläge in jede Richtung, aber ich glaube eher gleich stark. Weil ich finde schon, das ist so ein, wie gesagt, so schon einer der Soft Skills, mit mehreren Bällen in der Hand zu jonglieren, bei 3 Kindern ist ja so ähnlich. Ich glaube, das ist schon, das ist eine gut erlernte Kompetenz. Egal
für absolut, also das ist ein mega Job, den man da macht, der ist krass. Aber es ist ja die Frage, das muss man ja schaffen, sich das selber eigentlich dafür wertzuschätzen und anzuerkennen, weil wie gesagt, so richtig. Also gut, andererseits, wenn man die Nachmittage als Mann mit den Kindern verbringt, dann trifft man ja. Also hier in unserer Welt auf jeden Fall auch Väter, aber immer noch mehr Mütter.
Ja.
Und von denen kriegt man ja eigentlich immer Anerkennung, ne? Würde ich sagen. Du bist auf jeden Fall ein beliebter Gast auf dem Spielplatz und in der Kita und so. Also ich glaube, das ist halt auch, also ist vielleicht ein Argument für Väter. Stimmt. Aber genau, das ist auch die nächste Frage tatsächlich. Ja. Mich würde interessieren, wie ihr den Konflikt für euch innerhalb der Partnerschaft gelöst habt, dass dein Mann viel mehr Anerkennung für Care bekommt? Oder ist das etwas, also ist das überhaupt etwas, das immer wieder Konfliktpotenzial bietet?
Weiß nicht, ich erinnere mich, als ich mit dem ersten Kind zu einem Arzt gegangen bin, um ein Rezept abzuholen und drei Arzthelferinnen mich umringen. Und das, ach, wie toll, sie kümmern sich um ihr Kind.
Und ja, eben, man wird halt als Mann ja meistens ja. oder oft, also ja, gefeiert. Aber ist es zwischen uns ein Konfliktthema, dass du Anerkennung? Nee,
ich glaube nicht, oder? Findest du das? Also
bin ich.
Mir ist es fast eher unangenehm, wenn ich dann Anerkennung dafür, also wenn mir gesagt wird, ach, ist ja toll, dass auch mal der Mann das mal macht.
Ja.
Aber das habe ich lange nicht mehr
gehört. Brauchst du dir mal ein paar schlagfertige Dinge da aber zurechtlegen?
Aber wenn ich jetzt mal beim Kinderarzt bin, dann sind da oft genauso viele Väter wie Mütter. Also da gibt keinen Ausschlag in eine Richtung mehr. Das passiert nicht.
Ja, und ich muss sagen, genau, für mich ist es kein, also es ist eigentlich kein Konfliktthema bei uns. Ich gönne dir das, wenn das vorkommt. Und ich weiß aber, ich glaube, ich weiß, was die gefragt hat, meint, weil ich glaube, es ist für manche Partnerschaften oder ist es schon auch herausfordernd, dieses oder auch für die Mütter zu sehen, ja toll, jetzt, also es ist einfach immer diese Mehrbelastung und wie man es macht, macht man es falsch. Und als Mutter bekommt man eben auch viel Gegenwind, gerade, also wenn man jetzt mehr berufstätig ist oder vielleicht sogar Vollzeit berufstätig oder mehr als der Mann oder eben 50-50 und wenn dann man da vielleicht diesen Mangel gespiegelt bekommt, so du bist keine vollständige Mutter in Anführungsstrichen oder vielleicht nicht gut genug und dann bekommt der Partner aber so viel Wertschätzung und wird gefeiert, dann fühlt sich das, glaube ich, einfach sehr ungerecht an. Und deswegen ist es schon mega wichtig, finde ich, dass Männer da drauf hinweisen. Aber meine Perspektive darauf ist, also ich kenne das ja vor allen Dingen, dass die Kinder dann dich wollen und nicht mich.
Mhm.
Also nicht alle auf einmal in der Regel, aber das gibt so Phasen ja bei jedem Kind oder vor allen Dingen bei dem kleinsten Kind, muss man sagen. Ne?
Mhm.
Das ja am ehesten noch ein bisschen simpler gestrickt ist in dem Sinne, dass das einfach eine Bezugsperson braucht oder mehrere, hat es natürlich uns beide, aber sich halt immer wieder, also ich glaube, das sucht halt, ne, diese kleinen, die Babys und Kleinkinder suchen im Grunde nach, wer ist denn jetzt hier für mich zuständig, auf wen soll ich reagieren?
Ja.
Und wenn wenn da eine Schwankung sozusagen ist, wenn einer präsenter ist als die andere Person, das ist jetzt bei uns in letzter Zeit so gewesen, dass du da präsenter warst oder vor allen Dingen durch jetzt im zweiten Lebensjahr nachts zuständig, dann gibt es, dass ich abgelehnt werde und dann, das ist manchmal kein richtiges Konfliktthema, aber eine Herausforderung, weil es dich dann auch nervt, mich auch ein bisschen nervt.
Das Kind nervt,
alle sind genervt. Und das muss man dann immer wieder gucken, wie steuert man. Also, dass wir bewusst steuern, wie wollen wir es jetzt, damit das Kind es dann akzeptiert, so wie wir es wollen. Das ist manchmal herausfordernd, finde ich. Ja, habt ihr, ach so, das passt, das ist die nächste Frage. Ah. Habt ihr in der Partnerschaft auch das Thema, dass du als Mutter generell stärker emotional angesprochen wirst durch die Kinder? Und wie habt ihr das gemeinsam überwunden? Im Sinne von, wie konntest du es loslassen und wie konnte dein Mann unterstützen? Musste er dazu anerkennen, dass die Frau generell stärker getriggert oder gefordert ist durch die Kinder?
Ich glaube, ich bin schneller getriggert und du bist mehr gefordert.
Weißt
du, also wenn zum Streitereien über den Großen, dass ich,
ja, ach, das ist,
mich,
ja,
mich triggert kann sein, und du löst es eher triggert. Als ich.
Ja, mich triggert das teilweise auch sehr doll.
Du kannst es besser.
Ich kann es vielleicht besser verbergen.
Ja.
Also das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Dieses, wie, wer ist mehr angesprochen? Und das stimmt halt, also das ist bei uns nicht so, dass ich da immer mehr angesprochen werde. Das schwankt. Aber ich, durch das internalisierte Mutterbild, fühle ich mich verantwortlich und springe sozusagen schneller rein, ne? Das
stimmt, ich warte,
genau. Und ich kann das immer wieder loslassen, wie gesagt, indem ich dann auch sage, ach so, ich bin ja gar nicht zuständig oder so. Also das machen wir schon auch bewusst.
Ja.
Wir benennen halt auch immer wieder, wer ist jetzt gerade zuständig für die Kinder, wenn wir beide da sind, sodass die Person dann einfach ihre Ohren besonders aufsperrt und guckt und die andere Person irgendwie Dinge machen kann und da ja, nicht drauf achten muss. Und das kann ich auch auf jeden Fall gut, das dann einfach ignorieren. Oder mittlerweile, also wenn jetzt nicht gerade körperliche Gefahr für ein anderes Kind droht, kann ich, und ich merke so, die werden jetzt lauter oder so, dann denke ich so, ja, ich gehe dann jetzt mal. Viel Spaß beim Klären. Ja. Genau, aber klar, das muss man halt immer mal wieder steuern und man muss halt auch schon den Kindern teilweise bewusst sagen, bitte frag mal jetzt Mama oder frag Papa, ich bin gar nicht zuständig. Genau. Ne? Also das, ja, das ist so beides. Man muss sie teilweise wegschicken sozusagen und sagen, genau. Ich will das jetzt nicht, diese dürfen wir noch was gucken fragen, und man denkt so, weiß ich nicht, ich bin nicht da, ich bin nicht zuständig, du kannst das mit Papa besprechen.
Aber das ist, glaube ich, der klassische Weg, den Kinder immer einfach gerne gehen.
Die versuchen halt, versuchen es überall. Ist doch okay. Genau, und sonst haben wir das immer wieder durch verteilte Zeit, also auch durch Weggehen teilweise auch geklärt. Ne? Also, dass man einfach beide wirklich die Chance haben, alleine Zeit mit den Kindern oder für bestimmte Aktivitäten zu haben. Und dann stellt sich die Frage nicht so. Also, das kann man natürlich nicht immer vermeiden, wenn wir gemeinsam da sind oder im Urlaub oder so. Wie gesagt, dann versuchen wir das zu benennen und auch zu benennen, wer gerade eben, also wer ist zuständig, wer ist nicht zuständig, immer wieder damit
wir da. Also auch für uns ist es ja auch wichtig.
Genau, weil sonst ist es einfach super anstrengend, sonst hat man nie die Präsenz. Also ja. Oder auch die Kinder untereinander aufzuteilen. Das machen wir ja auch, gerade in diesen stressigen Phasen am Morgen oder Abend. Sprechen wir uns kurz ab, wer hat jetzt welches Kind im Fokus, oder sagen auch manchmal zueinander, halt dich raus, du bist jetzt gar nicht zuständig. Ne? Es passiert halt auch immer wieder, dass man sich halt, also das bin nicht unbedingt immer ich, die mich da...
Nee, ich bin dann getriggert. Das war
du misch dich an, ich sag dann, hat dich nicht zu interessieren, ich klär das. Ja.
Durchatmen.
und dann noch, mich interessiert das Thema Mental Load. Wie kann man als Vater lernen, Mental Load zu tragen?
Das ist eine sehr gute Frage. Mir fällt das wirklich schwer.
Ja?
Also ich, weil ich, also oft...
Aber du trägst ja Mental Load.
Ja, und dann...
Aber du verlierst, du legst ihn auch mal wieder ab, sozusagen.
Ja, genau.
Kannst ihn besser weglegen.
Ja, vielleicht, und...
Also du für deinen ganzen Mental Load für die festverteilten Aufgaben, ich merke, das muss man, glaube ich, differenzieren, weil das ist ja nicht bei jedem so. Dadurch, dass wir relativ viele festverteilte Aufgaben haben, verteilt sich natürlich ein Teil von Mental Load mit. Das ist auch was, was ich ja empfehle. Oder genau, es gibt ja so Bausteine, sag ich mal, die ich da so sehe, die man braucht, um möglichst für eine möglichst fair verteilte Care-Arbeit zu sorgen. Und das ist auf jeden Fall einer. Und ja, die Mental Load für die Sachen, für die wir gemeinsam zuständig sind oder die so reinfliegen, da bin ich sicherlich sozialisationsbedingt schneller im Erfassen oder in diesem, dass es mich halt drückt, ne? Dass ich es als Last empfinde.
Genau.
Nicht und das, das ist natürlich, das ist halt genau, das ist ein strukturelles Thema. Ne? Es ist halt nicht das, dass man sich das aussucht. Das ist einfach super wichtig zu verstehen, finde ich, für beide Seiten.
Ja.
Dass das nicht irgendwie, also klar, man kann das schon erfassen, lernen wollen, ne? Also, oder? Würdest du nicht sagen, dass dieses, wofür
total.
Du dich verantwortlich fühlst oder wozu du
den
Mental Load spürst?
Ich kann halt auch einfach mir so Sachen nicht so wichtig.
Und ja, Väter müssen das so dann immer wieder bewusst anschalten.
Ja, genau. Also das ist schon eine Übungsfrage, mit der ich mich mit meiner jetzigen Position nicht ausruhen kann. Also noch nicht.
Ja.
So, das glaube ich.
Ja, klar, also wobei du vielleicht auch manchmal weniger darüber sprichst, also oft stellen wir dann ja fest, dass du da schon das auch auf dem Schirm hast, aber halt nicht zum Thema machst, und ich will dann halt darüber reden, weil ich es eben als Last empfinde. Ich glaube, das ist auch so wichtig zu verstehen, das ist so total geschlechtsbedingt. Frauen empfinden die Mental Load eben als Last, weil sie sich so alleine immer wieder zuständig fühlen, weil sie nicht wissen, denkt er dann auch daran.
Ja.
Und dass diese Gedanken muss ich der Mann sozialisationsbedingt weniger machen. Das ist so, schön, ich habe daran gedacht, ich weiß es ja, für mich kann ich mich kümmern, aber es ist nicht automatisch, dass man es eben als Druck empfindet und deswegen auch nicht unbedingt darüber redet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Zu sagen, das ist halt wieder dieses Thema Kommunikation, man muss einfach ganz schön viel reden. Und ich als Frau, weiblich sozialisierter Mensch, muss lernen genau, diese Mental Load eben auch immer wieder bewusst abzulegen, so wie du das besser kannst, beziehungsweise diese Aufgaben beim Erfassen zu unterbrechen. Ne? Also, dass ich mich eben nicht nur, weil ich es erfasse, dann auch die Dinge mache, auch dabei erwische ich mich manchmal, dass, weil es mich so drückt, ich will es einfach weghaben, dann mache ich es auch noch,
ja.
Erledige ich irgendeine Aufgabe, obwohl ich es gar nicht müsste. Und ja, auch der Ärger darüber oder dass das doof ist, also ich glaube, das ist auch so ein Kommunikationsthema, dass ich das dann manchmal sage, also dass ich das mit dir teilen kann, das finde ich schon, das entlastet dann wieder, wenn ich dann Verständnis kriege zumindest, wenn du dann sagen würdest, ja, selber schuld, ist das jetzt auch nicht so hilfreich, aber ich glaube, dieses Verständnis, ne, also so eine Empathie dafür, ja, scheiße, dass du es nicht erfasst hast oder direkt gemacht hast oder dass du es nicht so als Last empfindest. Ich will ja auch eigentlich gar nicht, dass du es als Last empfindest. Ich will nur, dass ich weniger Last habe.
Hm.
Ne? Und ich glaube, das können viele nachvollziehen. Oder das ist, glaube ich, so ein totaler Klassiker. Weiß ich ja aus meiner Arbeit.
Hm.
Wir sind nicht allein. Wir alle sind nicht allein, wenn euch das beschäftigt. Genau. Das ist einfach, glaube ich, wichtig, da die gemeinsame Reflexion drüber zu beginnen.
Total.
Kleiner Werbeblock, mache ich im Eltern als Team Online-Kurs mit allen, die dabei sein werden ab 20. Januar und dann im zweiten Halbjahr auch nochmal. Genau, gibt es eine Warteliste, die verlinke ich in den Shownotes und aktuell kann man sich auch anmelden. Okay, letzte Frage. Mir kommt der ganze Arbeitsaufwand, meinen Mann von mehr Equal Care zu überzeugen und alles fair zu verteilen, riesig vor. Wird es besser?
Naja, das ist eine gute Frage, kann ich gar nicht so sagen, weil ich ja dafür offen war die ganze Zeit und das gut finde und fand.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Belastung oder eine Frage, wollt ihr das beide oder beziehungsweise wie gelingt es, da in Austausch zu kommen, eine gemeinsame Vorstellung zu entwickeln? Ne? Das ist ja etwas, womit ich auch mit vielen Paaren zu arbeite. Genau, erstmal sozusagen gemeinsam sich auf den Weg zu machen und dann zu gucken, was bedeutet das sozusagen individuell in eurer Familie, ein Bewusstsein für Care-Arbeit oder Wertschätzung für Care-Arbeit zu schaffen und Aufgaben, die müssen ja auch nicht 50-50 verteilt werden. Da kann ja jeder sein eigenes Familienmodell finden. Ich verstehe die Frage so, ja, es wird auf jeden Fall besser, wenn man jetzt daran denkt, dass man eben so eine Grundstruktur schaffen muss. Ne? Genau. Also dieses Organisationssystem, also ja, das ist voll Arbeit.
Das ist natürlich nochmal zum normalen Arbeitsalltag oder Lebensalltag ja nochmal ein weiterer Aufwand. Wir haben ja wirklich lange dran rumgedoktert, wer welche Aufgabe lieber macht. Wir haben uns ja dann zwischendurch nochmal gewechselt, was wem eine Sache besser liegt oder schlechter liegt. Und ich glaube, das haben wir so schlau gesagt, bevor das Kind kommt, sollte man, das sagst du ja dann auch oft, sollte man vorher besprechen, wie das läuft, weil sonst ist man so, ach, wir kriegen ein Kind, alles wird total toll und dann schwuppdiwupp verfällt man so in so klassische Rollmodelle und eigentlich ist keiner so richtig glücklich und dann das vorher klären ist halt das, was hilft, aber ja.
Ja, genau, kann man halt nicht immer beeinflussen. Ja, also ich mag natürlich auf jeden Fall alle ermutigen, sich da auf den Weg zu machen und vor allen Dingen würde ich es eben nicht aus Prinzip machen. Also es geht nicht darum, dass das auf irgendeine Art und Weise aussieht. Also, ne, oder diese 50-50 ist auch manchmal so irreführend, dass man sich so festklammert an irgendwelchen Zahlen, sondern dass es geht ja wirklich um die Verbundenheit, würde ich sagen, oder dieses, was macht euch miteinander zufrieden? Was braucht jeder, damit es ihm oder ihr gut geht? Also ja, ich würde eher gucken, genau, was wollt ihr denn miteinander entwickeln? Wie wollt ihr denn leben überhaupt? Was stellt ihr euch da jeder vor? Darüber in Austausch erstmal zu kommen, ist irgendwie so die Basis.
Ja.
Und darüber sich auch zu öffnen für vielleicht, ja, neue Arten von Erwerbs- und Care-Verteilung, weil, ja, es bedeutet ja von beiden Seiten vielleicht Veränderung oder auch ein Commitment eben. Es ist dann auch, ich erlebe auch immer wieder Frauen, die zwar ursprünglich gerne ein 50-50-Modell wollen, aber dann auch feststellen, ach, irgendwie ist es doch auch gar nicht meins. Also auch das gibt es ja.
Hm.
Also die dann, wie gesagt, eigentlich gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Und ich glaube, das ist gut, da so ein bisschen ergebnisoffen zu sein, einfach zu sagen, wir, ja, wir gehen mal los und öffnen uns überhaupt für einen gemeinsamen Prozess zu gucken, genau, wie ist es für uns hier gut, dass es eben nicht...
Wie fühlt sich für beide gut an?
So. Genau, dass man das nicht so aus Prinzip macht, sondern ein bisschen mehr dahin guckt, worum es jetzt eigentlich geht.
Genau.
Ja, aber auf jeden Fall glaube ich, und das weiß ich auch von Teilnehmern da, wie gesagt, meines Kurses, dass das, es ist immer erstmal Arbeit, sich mit diesen Strukturen zu beschäftigen, Care-Arbeit sichtbar zu machen. Und das ist ja auch ein Glaubenssatz, dass das negativ ist. Also das ist irgendwie so komisch, wie negativ dieser Arbeitsbegriff dann ist. Auch wenn wir ja sonst irgendwie uns total über unsere Erwerbsarbeit zum Beispiel identifizieren oft in unserer Welt und das so das Wichtigste oft ist, was man so beruflich macht. Aber das ist ja auch ein wesentlicher Teil, Care-Arbeit halt als Arbeit anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist auch echt eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit. Das ist die Grundlage des Lebens letztendlich. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Also ich glaube, dieser Glaubenssatz steht einem dann sehr im Weg. Dann ist es so unangenehm, sich damit zu beschäftigen, als müsste man erstmal abarbeiten, bis es schön wird. Dabei würde ich sagen, das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube, das ist eine der Haupterkenntnisse, oder? Aus diesen ganzen Jahren zu sehen, na, das ist alles unser Leben.
Ja.
Also jedes verdammte Streitgespräch über, wer hat jetzt an was gedacht oder wer hätte noch an was denken können. Oder auch wirklich schwere Entscheidungen. Ich muss jetzt, wie gesagt, wieder an diese, an so aktuelle Themen auch denken. Alle Gespräche dazu, also ich manchmal wünschte ich natürlich auch, wir müssten uns damit nicht beschäftigen. Oder es ist jeden Kindkranktag, der kann super nerven, aber da, also es kommt auch darauf an, was das Kind hat, aber es kann auch, also es ist halt Care-Arbeit und es ist einfach Verbindung und Zeit miteinander, weißt du? Also ich finde so dieses, ich glaube, dieser Blick auf Care-Arbeit, das ist eigentlich auch ein ganz wesentlicher Teil, das eben zu sagen, ja, das ist halt unser Leben und das ist das, was wir den ganzen Tag machen, die Brote schmieren und die Krümel wegfegen und wenn wir immer erst denken, das Leben fängt an, wenn das erledigt ist, dann
ist der Tag vorbei.
haben wir nicht viel Leben, sondern wir erkennen an, dass das unser Leben ist und dass wir eine gute gemeinsame Zeit haben können, während wir den Tisch abwischen.
Genau.
Ach, welch schönes Schlusswort.
Ja, fantastisch.
Ja, möchtest du noch drei ermutigende Worte an die Väter da draußen, die paar, die diesen Podcast hören, die wir feiern dafür, dass sie das machen? Ich feiere die jedenfalls. Loswerden, Grüße senden an die Equal Care Dads.
Weiß nicht, da kommt der Norddeutsche wieder. Macht ihr schon gut.
Also, mach mal weiter so.
Mach mal weiter so, ist super.
Okay, danke.
Gerne, Anna.
Ja, ich hoffe, wie immer, das war inspirierend und gesprächsanregend. Und ja, für mich ist das wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus all den Jahren, dass Care-Arbeit kein Hindernis auf dem Weg zum Leben ist, sondern dass sie einfach unser Leben ist, die Grundlage unseres Lebens. All die Gespräche, die Diskussionen, das Aushandeln von Zuständigkeiten, das Brote schmieren, trösten, planen und so weiter. All das ist Beziehung. Und ja, wenn du das mit anderen Eltern teilen willst, freue ich mich, wenn du die Podcast-Folge weiterleitest, wenn du sie bewertest, ihr möglichst viele Sterne gibst bei Spotify oder iTunes, einen kurzen Text schreibst. Das hilft mir sehr, damit ja, dieses Wissen rund um Equal Care weiter in die Welt getragen wird. Danke für jeglichen Support dieses Podcasts und meiner Arbeit. Wie gesagt, wenn du Lust hast, selbst dich da oder ihr euch gemeinsam mehr auf den Weg zu machen, schaut euch meinen Eltern als Team Online-Kurs an. Ich freue mich, wenn ich euch da wiedersehe. Ja, danke, dass du und ihr euch auf den Weg macht für ja, euch selbst, eure Beziehung und für eben eine fairere Verteilung von Care-Arbeit losgeht. Und ja, das hat einen Impact auf die Welt, den wir, denke ich, dringend brauchen. Aber vor allen Dingen hat das eine Auswirkung auf euer persönliches Leben und euer Wohlbefinden und das ist erstmal das Allerwichtigste, die Kraftquelle für euch, um überhaupt ja, weitere Dinge in der Welt zu bewegen. Also liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen und bis in 2 Wochen.